Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Dann, ich begrüße den Puppenspieler und Drehbuchautor, habe ich gehört. Und was er noch alles ist, wenn wir jetzt in unserem Talk herausfinden, Carsten Hafke in meiner Sendung. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Also danke.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von mir gehört? Weil ich mache ja manchmal was mit Martin Reinl.
Ja, du hast mir ja freundlicherweise eine E-Mail geschickt mit einem Link und den habe ich natürlich angeklickt und letzte Woche im Urlaub war mir langweilig und dann habe ich dann ein, zwei deiner Podcasts gehört und fand die so gut, dass ich jetzt auch dabei bin.
Großartig. Ja, also mit Martin, ich habe ja noch eine Film-Talkshow und hat der Martin schon ganz oft mitgemacht und du bist die Legende, also von dir habe ich ganz viel schon gehört. Auch über den Martin. Und deswegen habe ich gedacht, wird jetzt mal Zeit, dass ich dich mal einlade, ja?
Ja.
Weil du machst ja auch ganz tolle Sachen und du bist ja Bert, habe ich in meiner Recherche. Du bist Ernie und Bert, bist du Bert, gell?
Ja, genau. Der Gelbe.
Du bist der Gelbe. Du bist der Bert, Gelbe. Du spielst den und du sprichst den, gell?
Ja, genau.
Das ist großartig. Das ist ja eigentlich, bist du ja eigentlich total die Ikone.
Ja, ich nicht, der Bert.
Ach so.
Der hat ja schon alles vorgegeben. Ich musste mich ja quasi nur mit meinem rechten Arm da reinfriemeln und das machen, also versuchen, das zu machen, was meine Vorgänger gemacht haben, also sowohl puppenspielerisch als auch sprecherisch. Ich bin jetzt mittlerweile die vierte deutsche Sprechergeneration. Vor mir war der Christian Rode. Also nur hervorragende Sprecher, in deren Fußstapfen ich versuche reinzutreten. Und dann versuche ich auch noch den Spagat zu machen zwischen der deutschen Version und der amerikanischen. Also der ursprüngliche Bert war ja Frank Oz. Er spielt nicht mehr Puppen.
Der ist auch schon sehr alt, gell, mittlerweile.
Der ist schon sehr alt und ich glaube, der wollte auch irgendwann nicht mehr. Es ist ja auch eine anstrengende Sache. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das mache, aber der hat das halt einfach so großartig gemacht, dass ich mich da versuche, immer noch so, auch mit den anderen Figuren irgendwie noch so anzugleichen. Also ich gucke auch ganz viel ab, was der so gemacht hat und auch Jim Henson, was die so gemacht haben. Das versuche ich irgendwie, diese Fahne versuche ich weiter vor mir herzuschwingen.
Frank Oz hat ja auch irgendwann mal da ins Regiefach gewechselt. Wäre das auch was für dich?
Ja, das habe ich auch gemacht früher. Da gibt es ein paar Sachen, die ich daran nicht so mag. Das eine ist tatsächlich dieser Zeitdruck, den du da ständig hast, weil du hast ja ein Programm, das du am Tag abspulen musst. Du musst 10.000 Entscheidungen treffen, davon sind 9.000 falsch und hast halt immer diese Zeit im Nacken. Bei Film ist das vielleicht ein bisschen was anderes, aber beim Fernsehen, das habe ich gespürt, dieser Druck, der ist mir persönlich zu groß, weil ich eher so dynamisch eher so mehr so low bin, so niedriger Blutdruck und eher ruhig. Und Frank Oz hat aber tatsächlich einige der witzigsten Filme gemacht, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
Finde ich also, auch, ja.
Hier dieser What About Bob.
Ja.
Den kann ich immer wieder gucken, ich lache mich immer wieder tot. Mhm. Und natürlich Dirty Rotten Scoundrels.
Das ja, zwei Hinweise verdorbene Schurken, absolut.
Diese Szene, wo Michael Caine als Professor Schaffhausen den Behinderten im Rollstuhl sitzen
ja.
und Martin untersucht. Ich habe mich totgelacht. Ich habe aber auch, sehe aber auch in diesen Szenen eben halt diesen Puppenhumor, diesen Muppet-Humor,
ja, okay, den
Frank Oz da mit reinbringt. Und ich habe auch seitdem nichts Witzigeres mehr gesehen. Das sind so die witzigsten Sachen, die ich kenne.
Frank Oz, hat nicht Frank Oz auch Miss Piggy gesprochen?
Ja, genau.
Ja, Miss gell?
Fozzie Bear, von der Sesamstraße Grobi, Krümmelmonster, eben Bert. Und es hat, also das ist eine Ikone.
Ja, aber du in gewisser Weise auch, weil ich meine, gerade die Leute hinter dir, also weißt du, ich meine, jeder kennt irgendwie Ernie und Bert und dann die Leute dahinter. Ich meine, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und aber die sind nicht so präsent, die hat man halt nicht so auf dem Schirm, ja. Das ändern wir aber heute. Ja. Mit meinem Millionenpublikum.
Ja.
Über Nacht wirst du auf einmal nicht mehr normal einkaufen gehen können.
Das kann ich so schon nicht, aber aus anderen Gründen.
Jetzt sag mal, wo wir hier unter uns sind, der Martin Reinl, ist das wirklich so ein netter Kerl oder tut er nur so vor der Kamera?
Nein, der ist ganz schlimm. Also mit dem zusammen, das ist Horror. Nein, wir sind also
ein Tyrann.
Ein Tyrann, genau. Ja. Meine Tochter hat das irgendwann, wir haben darüber gesprochen, wie wir so mit anderen sind. Und die hat dann selber festgestellt, dass der Reinel und ich wie Kinder sind. Also wenn wir zusammen sind, haben wir eigentlich kaum, wir brauchen 3 Minuten, um über irgendetwas uns totzulachen. Wir haben uns irgendeinen blöden Witz erzählt. Wir sehen irgendwas Dämliches und lachen darüber. Also wenn wir irgendwo zu Besuch sind, also sagen wir mal so, ich würde uns hassen. Weil ich würde denken, oh, könnt ihr nicht mal aufhören? Die machen ja die ganze Zeit Quatsch. Ich kann überhaupt gar nicht arbeiten, ich kann keinen klaren Gedanken fassen, weil die ganze Zeit nur Unsinn machen. Und mir gefällt das aber. Ich finde das sehr schön, weil ich habe da viel Spaß. Und wenn man Spaß hat, ist mir aufgefallen und arbeiten muss, dann weißt du, was ich jetzt gerade feststelle?
Marcel?
Ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt.
Macht nichts. Aber jetzt
Das
kannst du es
mache ich aber
machen. Ne?
jetzt.
Jetzt, ja. Tonaufnahme, ja.
Oder habe ich gedrückt?
Oder jetzt stellst du es wieder aus. Kann auch sein.
Ja, jetzt habe ich, ja, das kann auch sein. Es bewegt sich auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, lange Rede, gar
Gut.
keinen Sinn. Mit dem Reinel macht es Spaß. Und wenn man Spaß hat bei der Arbeit, dann merkt man gar nicht, dass man arbeitet. Und ist dann irgendwie, irgendwann heißt es Drehschluss und du denkst, ach so, ja, stimmt, wir haben ja gedreht. Ja, klar.
Das ist aber toll. Habt ihr euch so ein bisschen wie gesucht und gefunden?
Ja, aber es hat auch ein bisschen gedauert. Also, wir haben am Anfang, nicht so viel zusammen gemacht und das hat sich dann so nach und nach entwickelt. Dann hatten wir irgendwann die Idee, beide mal ein Bühnenprogramm zu machen und haben dann angefangen, uns zu treffen zu Lesungen. Wir wollten aufführen das Stück Ein seltsames Paar von Neil Simon. Das ist ja auch verfilmt worden mit Walter Matthau und Jack Lemmon. Und haben wir dann uns so die Rollen so ein bisschen studiert und dann halt uns gegenseitig vorgelesen. Und dann kam der Reinl aber irgendwann auf die Idee, eine Impro-Show zu machen mit Puppen. Und ich mag Impro gerne. Ich mache es nicht besonders gut, aber ich mache es gerne. Und dann haben wir das dann so zusammen entwickelt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in dieser Welt, Big Smile Entertainment, ist der Reinl schon so der Chef, der Mastermind, the Brain. Und ich mache alles mit. Also wenn der sagt, spring, dann frage ich, wie hoch.
Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, interessanterweise haben wir uns kennengelernt bei einem Casting. Das waren die Leute von Bullseye. Das ist so eine Nachrichtenverarsche im Internet gewesen. Ursprünglich war das bei Freitagnacht News. Das kennst du bestimmt, die schlimme Parodie Bernie und Erd.
Ja,
Und
klar.
deren Kennzeichen war ja das eine Auge.
Ja.
Und die nannten sich dann irgendwann Bullseyes und haben so ein Format gemacht, wo sie Nachrichten verarschen, aber auch Fernsehshows. Und da suchten sie Puppenspieler, weil sie das bis dato dann immer selber gemacht haben. Also die Autoren und der Regisseur haben die Puppen selber gespielt, wollten dann echte, also in Anführungsstrichen, echte Puppenspieler engagieren. Und da waren dann ein paar alte Kollegen von mir und eben auch der Reinl. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht für ihn beim Haselhörnchen mal so aushelfen möchte. Entweder mal eine Hand spielen oder eine Nebenfigur. Weil das Interessante beim Reinl ist ja, eigentlich braucht er ja niemanden. Er ist alleine schon so unterhaltsam und er spricht und spielt zwei Puppen, teilweise auch gleichzeitig. Und aber irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann brauchte er halt noch einen Konterpart und so hat es sich dann entwickelt.
Und heute seid ihr so ein bisschen untrennbar, ja?
Ja. Eigentlich
Kann
schon.
man schon sagen, ja.
Was ich immer so erstaunlich finde, ist, dass wir auch immer auf die gleichen Ideen kommen. Also, wenn er irgendwie was sieht, und ich bin gerade nicht da, macht er einen Gag und wenn ich dann dazukomme, sagt er, du musst gar nichts sagen, das habe ich alles schon gemacht. Und ich behaupte natürlich die gleichen Gags, also wir, teilweise wirklich gleichzeitig. Also, wenn das mal den Kindern und mir passiert, dann sagen wir immer verhext und dann darf der andere nichts mehr sagen, solange bis man seinen Namen ausspricht. Das muss ich mal beim Reinl einführen, wer da zuerst verhext sagt.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Und was ist, wenn man das aber bricht, wenn man was anderes sagt dann?
Ja, das ist natürlich eine
Passiert was?
Ehrensache. Darfst du nicht. Da musst du
Darfst du
halt
nicht?
das
Okay.
Maul halten. Bis
Okay.
auf Weiteres.
Ja, also ich habe hier gehört, ich habe mir ein anderes Interview mit dir angehört und dann habe ich gehört, dass du ganz am Anfang bevor du mit deiner Puppenkarriere gestartet bist, Puppenspielerkarriere, dass du bei der Post gearbeitet hast.
Ja.
Als was? Als was?
Als Schließer.
Was macht ein Schließer?
Ja, Schließer. Schließer sind die, die, also ich weiß nicht, ob das noch so gemacht wird, aber zu dieser Zeit wurde das so gemacht, dass die Briefe, die aus dem Briefkasten kommen, erstmal über einen großen Tisch ausgeleert werden und dann werden die sortiert nach Postleitzahlen und zu kleinen Päckchen gemacht, also mit so einem Bindedings. Und diese Päckchen, die werden dann in Beutel geworfen, die in so einem Halbrund wie in einer Manege aufgehängt sind. Und wenn die Beutel voll sind, dann kam ich ins Spiel als Schließer, musste ich den Beutel quasi mit so einem Schließmechanismus zumachen, so eine Art Schleife, und daran noch die Karte mit der Postleitzahl. Und diesen Sack Beutel musste ich dann in den Keller bringen. Ich nannte uns eigentlich immer scherzhaft Schließmuskel, weil viel mehr als Muskeln brauchte man für diesen Job nicht. Und das war ein Studentenjob, weil ich habe zu der Zeit studiert. Man musste auch vor allen Dingen aufpassen, dass der Beutel nicht zu schwer wird, weil der durfte nicht schwerer als 25 Kilo damals schon sein, damit die Frauen, die bei der Post arbeiten, nicht so schwer heben müssen. Wir hatten allerdings intern so einen kleinen Wettbewerb, wer den schwersten Beutel zusammenkriegt. Meiner war 105 Kilo. Das ist nicht so schlimm. Man muss dann halt nur in den Keller, musste zu den Keller, zu den anderen Leuten, die dann diese Beutel entgegennehmen, und musste dann so zwei, drei Schließer mitnehmen, weil man dann die verteilen musste wieder. Aber ich wollte es wenigstens mal wissen, weil die haben die tatsächlich auch dann gewogen, immer diese Beutel. Und das war ein Job, der war sehr gut bezahlt. Der dauerte nur 3 Stunden am Tag und ich konnte da nebenbei schön nicht studieren, nicht zu meinen Vorlesungen gehen, weil es war ja so anstrengend. Und dann habe ich aber in der
Was hast denn du
Kellnerzeit,
studiert? Was hast denn du studiert?
ich habe studiert viel. Also ich habe angefangen mit Psychologie, bin dann aber beim dritten Semester an der Statistik gescheitert. Das habe ich erstens nicht verstanden und zweitens nicht verstanden. Ich wusste nicht, warum man Statistik braucht, um Psychologe zu werden. Lange Rede, ich habe einfach abgebrochen und dann Kunstgeschichte studiert, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften und Musikwissenschaften. Und das, was ich wirklich gemacht habe, war tatsächlich Musikwissenschaften, weil ich mich immer schon für Musik, gerade klassische Musik und Jazzmusik, interessiert habe und da auch sehr viel gelernt habe. Alles andere war so ein bisschen mehr so ein Parkstudium. Und im Kölner Stadtanzeiger habe ich dann eine Annonce gelesen, da suchten sie Schauspieler und Sportstudenten für eine Puppenproduktion. Und ich hatte schon irgendwie so im Gefühl, das könnte Hurra Deutschland sein. Bin dann an einem Samstag dahin gefahren, habe ein Casting gemacht. Die hatten Gummipuppen. Weiß nicht, ob das Hurra Deutschland, ob du das noch kennst.
Ich kenne auch Hurra Deutschland. Für unsere Zuhörer muss man sagen, das war eine politische Satire-Show mit abstrakten Puppen. Also Puppen, kam das nicht aus England oder so, dieses Konzept? Oder?
Genau, das war in England hieß es Spitting Image.
Ja, genau. Und das waren so wie verzerrte Gesichter der Politiker oder berühmter Leute, ja.
Karikaturen kann man sagen. Und die wurden in Ton modelliert und dann abgegossen und dann mit Schaumstoff gefüllt, sodass die dann auch so eine hautähnliche Struktur hatten. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu den Muppets, die ja aus Vlies sind, waren die aus Schaumgummi. Und die deutsche Variante Hurra Deutschland war wesentlich braver. Die Spitting Image, das Vorbild, das war sehr, sehr, wirklich sehr böse. Und wir waren in der Unterhaltungsredaktion und braver. Und ich habe mit dem, um anzuknüpfen, dem Klaus-Jürgen Wusso, also der Puppe, Schiller rezitiert. Es war vom Band, also die Stimmen kamen alle, auch bei den späteren Staffeln vom Band. Das waren Stimmenimitatoren, die halt genauso gesprochen haben wie die Vorbilder, also wie Helmut Kohl und so. Und ich fand also dieses Puppenspiel, von dem ich keinen blassen Schimmer hatte, fand ich aber so geil, dass ich das unbedingt machen wollte. Und ich weiß nur, dass mir mein Unterarm gebrannt hat, weil es hat 2 Minuten gedauert und die Figur, die war auch so steif und ich habe aber wirklich Zähne zusammengebissen und durchgehalten, bin dann heimlich immer mal aufs Klo gegangen, um mit kaltem Wasser irgendwie diesen brennenden Muskel zu kühlen. Hab aber dummerweise gesagt, dass ich immer um 17 Uhr weg muss, weil ich noch einen Job bei der Post habe. Das fanden die ganz offensichtlich nicht so gut und haben mich nie wieder angerufen. Und ich habe dann eine ganze Woche lang quasi geheult und mich natürlich mir Vorwürfe gemacht, Hafke, wieso bist du so blöd? Das ist doch so eine geile Sache. Bei der Post, das ist doch eh nur ein Studentenjob. Hab den dann gekündigt und bin dann auf allen Vieren buckelnd wieder zur Hurra Deutschland Produktion gewackelt und habe gebeten, doch mitzumachen. Und ich durfte tatsächlich mitmachen, aber ich bin quasi dann in der hinteren Reihe gestartet, weil für die vordere, für die Hauptfiguren gab es dann schon Puppenspieler, die auch länger als bis 17 Uhr konnten. Und dieser eine Schauspieler, Puppenspieler, der kam irgendwann nicht mehr. Und wir haben uns alle gewundert, wieso kommt er nicht mehr? Es hat uns auch keiner was gesagt. Und wir haben dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass er auf seine Freundin geschossen hat, im Streit, fünfmal, und deswegen nicht mehr kommt. Der Freundin ist nichts passiert, also sie war angeschossen, sie hat ihn auch überlebt, aber er ist natürlich erstmal verschwunden für eine längere Zeit. Und dann sind wir alle aufgerückt.
Um Gottes Willen, was für ein Gewaltpotenzial unter Puppenspielern. Kann man fast sagen,
Ja, aber es ist auch der Einzige. Die anderen sind alle lieb. Also, aber pass auf, was du sagst. Ich weiß, wo du
ja.
wohnst. Und
Das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass da so ein Aggressionspotenzial ist.
ja. Ja, naja, in dem Fall war es tatsächlich dramatisch, aber ja, und ja, dann bin ich dann da hängen geblieben. Also, das war die zweite Staffel Horror Deutschland. Es gab insgesamt fünf. Die Produktionsgesellschaft GUM Studios haben dann auch noch zwischenzeitlich andere Sachen gemacht. Unter anderem fürs Kinderprogramm von Premiere, also dem Bezahlsender, der heute Sky heißt. Das war auch eine sehr schöne Produktion, die hieß Romeo. Das war sozusagen auch eine Produktion, wo die Stimmen vom Band kamen. Und dann kam dann eine Produktion, die hieß Appel und Ei für Vox. Und da habe ich dann das erste Mal auch gesprochen. Also ich habe vorher immer Schwierigkeiten gehabt zu sprechen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte zwar eine gute Aussprache, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut. Manchmal traut man sich Sachen nicht und das war bei mir so. Und das war bei vielen anderen Kollegen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, auch so. Aber ich dachte, das soll mich nicht bremsen und habe dann eine Stimmenausbildung gemacht bei der Heidi Spohr. Die war hier sehr bekannt in Köln, weil sie alle Sprecher damals, die beim WDR irgendwas machen wollten, ausgebildet hat. Also wenn du Sprecher beim WDR werden möchtest, musstest du erst bei ihr ein paar Stunden nehmen. Und die war wirklich großartig. Die hat mir meinen Ruhrpott rausgenommen, den habe ich von meiner Mutter und hat mir beigebracht, wie ich halbwegs Hochdeutsch spreche, also kein Ruhrpott. Und vor allen Dingen hat sie mir auch beigebracht, so einer Figur einen Charakter zu verleihen mit der Stimme. Und das ist ja ganz wichtig, dass du nicht einfach nur den Text abliest, sondern dass du eben auch deine Haltung mit reinbringst und den Charakter versuchst zu begreifen und auch zu vermitteln. Also gerade jetzt bei Bert, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da war eben halt auch die Anforderung, einerseits ähnlich zu sprechen wie mein Vorgänger Christian Rode, aber andererseits auch den Duktus zu haben, den Frank Oz hatte. Und
Der aber ein bisschen anders spricht, gell, habe
ja,
ich mal gehört
total.
in Moment.
Ja, der hat mit der deutschen Stimme fast gar nichts zu tun. Wir deutschen Bärtsprecher mussten uns auch immer eine Nasenhälfte zuhalten beim Synchronisieren. Also ich musste dann immer die Nase hier so zuhalten, damit
Ja,
das dann so dieses
okay.
Nasale kriegt. Warum Bert jetzt im Deutschen nasal spricht, das hat mir keiner erklären können. Es hat einfach mal irgendwann so angefangen.
Polypen, glaube ich,
Ja,
glaube ich.
genau.
Habe ich gehört. Aber sag mal, jetzt, wo du so nah dran bist an Bert, was ist denn das, also aus deiner Sicht für ein Typ dann eben, wenn du sagst, man muss ja auch eben Charakter. Der Charakter ist ja schon da, also das ist ja eher so ein bisschen auch, kann man dann auch eigene Sachen einfließen lassen, wenn man so eine Puppe übernimmt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die habe ich,
Nuancen, weißt du?
ja, also das kommt immer drauf an. Also Bert ist, wie du schon sagst, sehr stark vorgegeben. Der ist ein Spießer, der ist auch ein Choleriker, der ist der Vernünftigere in diesem Couple. Aber er ist auch, und das glauben viele nicht oder sehen viele nicht, begeisterungsfähig. Er hat eine große Liebe für Kronkorken, Paperclips, hier, wie heißt es, Heftklammern und für Tauben. Das sind alles Sachen, die ich überhaupt gar nicht mag. Also sowohl Tauben als auch Heftklammern, mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun.
Okay, ist auch gut fürs Poesiealbum. Mag nicht
Ja,
Tauben
genau.
und Heftklammern.
Ja, genau. Aber ich meine, ich bin ja so ein Nerd wie du. Ich sehe ja deinen Hintergrund da. Und
Ja,
bei
habe ich
mir
hier.
sieht
Das
es
ist mein
ja,
Filmeleistudio
ja, bei mir
sozusagen.
sieht es ja ähnlich aus. Also jetzt nicht hier oben im Wohnzimmer habe ich so eine DVD-Sammlung und hier sind alles Bücher von den ganzen Franchise-Dingern, deren Opfer ich bin. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Stimme von
Ja,
Bert. Ja,
also so.
genau. Und ich kann nachempfinden, natürlich, dass also diese Liebe zum Sammeln, sich zu vertiefen oder sich vertiefen zu können in solchen Sachen, ein Buch über Tauben zu lesen. Ich lese halt ein Buch über, was weiß ich, Alien oder Star Wars oder was halt gerade, worauf ich gerade Lust habe. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da ich aber auch Vater bin, habe ich natürlich auch mit Spießern zu tun gehabt. Kinder sind ja unglaubliche Spießer.
Echt?
Ja, man lass uns einfach beim Namen nennen. Sie sind Spießer. Wenn da nicht die richtige Tasse auf dem Tisch steht, dann hing hier aber alles schief. Gerade kurz vor Trotzanfällen, da gab es Sachen, die ich mir, ich habe den Käse nicht richtig geschnitten, weißt du? Ich habe ihn nicht so geschnitten, ich habe ihn so geschnitten und darüber wurde dann stundenlang geheult und ich
Wenn
habe,
sie noch
ich.
kleiner sind auch, ne?
Ja,
Also.
das mache ich heute noch mit 20. Nein, natürlich, wenn sie eben halt diese Trotzphasen haben. Und da habe ich halt festgestellt, die haben auch so Mighty Powers. Also da ist mal eine Tasse kaputt gegangen, wir haben eine neue gekauft. Exakt, wirklich ganz genau die gleiche. Aber nein, sie haben es gemerkt. Und ich frage mich natürlich immer, wie merkt ihr das? Also das sehe ja nicht mal ich. Und Bert ist auch so einer.
Da muss ich aber sagen, da muss ich kurz einwerfen, also da das so ein Kind war ich nicht. Also ich hatte einen Kanarienvogel, der lag irgendwann tot im Käfig und ich dachte, aber ich wusste nicht, was mit ihm ist. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, die hat gesagt, ich glaube, dem geht's nicht so gut, ja, der ist, glaube ich, krank. Und dann hat die den zum Tierarzt gebracht, also hat sie gesagt. Und dann waren meine Mutter, mein Großvater waren stundenlang weg und dann kamen die zurück mit einem anderen Vogel. Also, aber ich dachte, es wäre der gleiche. Die haben mir das so verkauft. Und der Kanarienvogel war weiß und der neue, der war so leicht grau. Ja, und dann sagte ich, wieso ist denn der so grau? Und dann haben die gesagt, das ist von der Medizin, vom Tierarzt. Und es ist echt so. Und ich habe es aber geglaubt. Und dann hatte ich diesen fremden Kanarienvogel, der hatte den gleichen Namen. Und ich habe gedacht, es geht ihm wieder gut. Also, so ein Kind, ich hatte keinen siebten Sinn, muss ich sagen.
Ja, naja gut. Also, aber wohl wissend, dass sowas passieren kann, haben wir zum Beispiel vom Lieblingskuscheltier meiner Tochter zwei gekauft. Falls mal eins gewaschen werden muss, das war so ein kleines Püppchen, sie nannte das immer Buddy, mein Buddy, und das sah wirklich, also die beiden sahen sich so total ähnlich und wir haben es immer wieder ausgetauscht und sie hat es tatsächlich nicht gemerkt. Also wenn wir es mal waschen mussten oder so. Aber irgendwann sind wir aufgeflogen und sie hat beide nebeneinander gesehen. Und dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Diese fantastische Verdopplung ihres Puppendings. Und ja, naja.
Super. Super, super. Ja, okay, aber ich finde das ein schöner Ansatz zu sagen, Kinder sind auch Spießer. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber im Grunde hast du ein bisschen recht, ja. Ist so. Penibel, also ein bisschen auch so, wie sagt man so, also sie so ein bisschen erbsenzählermäßig meinst du auch so, gell?
Ja, klar. Also diese
Pedant.
Routine muss ja sein. Also das lernt man dann auch als Eltern, dass dass Routine ganz wichtig ist. Also ebenso wie Grenzen
Ja.
setzen und so weiter. Natürlich nicht willkürliche Grenzen, aber gerade in dem Alter, wo sie anfangen zu laufen wo sie eigentlich nichts anderes im Kopf haben, als sich selber umzubringen aus Versehen, muss man ja auch aufpassen. Man muss ihnen ja dann auch immer beistehen und ihnen immer irgendwie die Hand halten. Und
Ja.
dann merkt man eben halt schon, dass so eine Routine, eine Tagesroutine immer ganz wichtig ist. Also es muss immer alles ganz gleich sein. Also teilweise heute noch, dass wir immer genau die Tasse da stehen haben, der Teller da. Und Bert ist eben halt auch so einer. Der ist genau so. Der braucht diese Routine, die Ruhe und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich in seinen Sachen zu entfalten.
Da können sich dann dadurch die Kinder in ihm widerspiegeln
Ja,
lassen,
glaub
sozusagen?
schon. Ja. Also ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass Ernie der beliebtere ist, weil er eben halt so ein bisschen verrückt ist, weil er auch dieses nette Grinsen hat und diese Grübchen und so und weil er eben halt auch der Freigeist ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich mehr Kinder und vor allen Dingen auch Erwachsene mit Bert identifizieren. Und es ist ja oft so, dass die Figur, der du am ähnlichsten bist, nicht unbedingt deine Lieblingsfigur ist, weil du eben halt diese ganzen Flaws dann entdeckst, die du hast. Aber das ist genau das Interessante für mich bei Bert, weil er dadurch auch für mich persönlich die lustigere Figur wird, weil er eben halt auf diese ganzen Sachen reagieren muss. Und er macht ja damit alle Emotionen durch. Also er sagt am Anfang, ich möchte jetzt dieses wunderbare Buch lesen. Da ist er sehr zufrieden. Aber in dem Augenblick, wo er diesen Satz ausspricht, wissen wir als Zuschauer schon, das wird nichts. Du wirst alles andere machen, nur nicht dieses Buch lesen. Und dann ist er erstmal argwöhnisch, dann ist er genervt, dann ist er aber auch neugierig, weil Ernie eine sehr dämliche Idee hat. Und dann ist er sehr väterlich, beziehungsweise schulmeisterlich teilweise. Dann lässt er sich aber mitreißen. Und dann irgendwann am Ende steht er entweder alleine da und tanzt mitten in der Nacht und Ernie schläft. Oder er bricht halt in Ohnmacht zusammen und kriegt aber vorher noch so einen cholerischen Anfall. Und diese Dramaturgie, diesen Spannungsbogen, der macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich sehe das ja selber. Wir haben ja als Puppenspieler immer diesen Kontrollmonitor, wo wir quasi das Kamerabild sehen. Und ich sehe ja dann selber, was ich da mache oder beziehungsweise was Bert macht. Und bin sozusagen quasi mein erster Zuschauer und muss mich selber ja immer beäumeln, was die Figuren machen. Also teilweise habe ich ja, also ich stecke da zwar mit dem Arm drin und ich gebe denen meine Stimme, aber die machen trotzdem selber das, was sie machen. Und manchmal beabsichtige ich das gar nicht. Also manchmal kommt einfach aus denen genau das raus, was sie sonst immer sagen. Und das ist halt immer sehr lustig.
Wie so eine Eigendynamik oder so ein Selbstläufer, dass man auch so drinne ist wahrscheinlich, gell, in der ganzen Sache sozusagen, dass es einfach irgendwie passiert.
Genau. Und ich nenne das immer das Nijinsky-Syndrom. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber Nijinsky war ja ein berühmter russischer Tänzer und der hat damals Anfang des 19., 20. Jahrhunderts eine Nummer gemacht nach dem Musikstück von Debussy, L'après-midi d'un faune. Also da geht es um einen Faun, der mit drei, vier anderen Fauninnen irgendwie rumspielt und eigentlich will er eine von denen begatten. Kriegt sie aber nicht, kriegt von jeder einen Korb und am Ende bleibt er alleine zurück. Eine der Faunen gibt ihm noch so ein, lässt noch so einen Schleier fallen und den greift er auf. Und Nijinsky hat bei einer dieser Aufführungen dann diesen Schleier genommen, hat sich hingelegt und da rein masturbiert. Also so getan, als ob. Und es gab einen Riesenskandal und sie haben ihn von der Bühne gezogen und haben gesagt: Nijinsky, was ist los mit dir? Bist du krank im Kopf? Warum machst du das? Und dann sagt Nijinsky: Das war nicht ich, das war der Faun. Und so ist es bei den Puppen auch so. Weißt du, wenn die Puppen dann irgendwas Freches oder Schlimmes sagen, also wenn es in ihren Charakter passt, dann kann ich immer sagen, das war ich nicht, das war der Kakerlak. Oder das war Bert, das habe ich nicht gesagt, sondern das war der. Und das gibt einem natürlich total viele Freiheiten. Das hören wir auch immer wieder von Redaktionen. Ja, Puppen können ja so viel mehr. Das können wir zwar nicht mehr hören, aber es stimmt. Und manchmal muss ich aufpassen, dass wenn ich was Freches zu jemandem sage, dass ich auch wirklich eine Puppe auf dem Arm habe und das nicht einfach so als Carsten sage. Aber ja, grundsätzlich ist genau diese Freiheit das Schöne.
Aber vermisst du oder wie findest, aber der Martin hat mir auch mal erzählt, ich weiß nicht, ob du da mitgemacht hast, dass er mal irgendwie so ein, wie so einen Piloten aufgenommen hat für wie so eine Puppen-WG, wo so ein bisschen abgehalfterte Puppen leben, die alle mal Stars waren, aber irgendwie nicht mehr berühmt sind. Da hast du auch mitgemacht, oder?
Ja.
Ja. Reizt dich auch so, weil wir es auch vorhin von Hurra Deutschland so ein bisschen eher für Erwachsene, für ein erwachsenes Zielpublikum, reizt dich auch so ein Puppenspiel oder so eine Show zu machen, eben nicht für Kinder, sondern die so eben dann wirklich eher frecher, aneckt mehr, politisch unkorrekter, inkorrekter ist? Würde dich sowas reizen?
Das machen wir ja. Also einerseits haben wir die Impro-Show auf der Bühne unter Puppen. Das ist für Erwachsene. Das ist auch explizit für Erwachsene. Trotzdem kommen immer Kinder. Und da sagen wir schlimme Sachen und machen auch schlimme Sachen. Teilweise, wenn ich nicht nur, aber ich sage nur fickende Hamster. Die kommen in der zweiten Hälfte. Und wenn ich in der ersten Hälfte schon mal so das ein oder andere Schlimme gesagt habe und mir dann eben halt die Kinder angucke, dann denke ich mir, na gut, also ihr wisst jetzt, worum es geht. Ihr wisst, das ist ein Erwachsenenprogramm und was kommt, das müsst ihr halt aushalten oder ihr müsst gehen. So. Und die bleiben aber auch, weil genau diese, vor allen Dingen diese sexuellen Anspielungen, die eh nicht kapieren. Was Viagra ist, das fragen sie dann zwar, aber das wissen sie nicht. Und die Hamster, die turnen halt ein bisschen rum Die Erwachsenen sehen, was die machen, aber die Kinder nicht. Und ich weiß das ja von mir, auch als Kind habe ich zum Beispiel super gerne Otto gesehen. Wir waren jedes Jahr in den Otto-Konzerten und er hat dann auch sehr viele anzügliche Witze gemacht. Ich sage nur Tarzan zu Jane, ergreift die Liane, und ich habe dann irgendwann mal kapiert, was er meinte. Aber bis dahin habe ich einfach nur darüber gelacht, dass es so witzig ist, wie er spricht. Und aber. Und das, was wir mit der Vivaldi-Show gemacht haben, sprach auch ein erwachsenes Publikum an, alleine auch schon wegen der Sendezeit. Die wurde ja immer später, aber die war ursprünglich geplant 22 Uhr, glaube ich. Und dann irgendwann kam die ins Erste und kam dann irgendwann um 12. Aber auch das war für Erwachsene. Und grundsätzlich machen wir ja das, was wir jetzt bei Big Smile machen, eigentlich für uns. Also das ist eher ein Familienprogramm. Und das, was wir selber machen, würden wir auch uns selber angucken, im Fernsehen oder im Kino. Und das ist, glaube ich, die beste Strategie, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, indem man sich nicht auf eine Zielgruppe beschränkt, sondern sagt, alles das, was mir gefällt, wird wohl auch vielen anderen gefallen. Du siehst ja hier, ich bin ja auch so ein Franchise-Opfer und so ein Mainstream, zumindest was das anbelangt, Charakter, dass ich auch meine zu wissen, was vielen Leuten gefällt.
Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie wenn man die Muppets heute guckt. Also als ich vor vielen Jahren mal die Muppets wiedergesehen habe und gedacht habe, wow, habe ich als Kind immer geguckt. Das ist ja teilweise ganz schön heftig oder für Erwachsene eher, oder das versteht man ja eigentlich manchmal gar nicht als Kind. Aber man findet es halt toll, weil da so viele Puppen sind und alles lustig und so weiter. Ja, das meine ich so, aber es ist dann halt, beziehungsweise der Martin hat es ja auch so ein bisschen erzählt, auch von der Vivaldi-Show. Es wird dann halt vielleicht auch manchmal, oder ist dann schwierig vielleicht, diesen Spagat hinzubekommen, zu sagen, es ist für Erwachsene, es sind aber trotzdem Puppen und dann im Fernsehen zur Primetime oder so. Wird dann schwierig, ja.
Also die Muppet Show, jetzt wo du es erwähnt hast, war ursprünglich auch für Erwachsene gedacht tatsächlich. Und Jim Henson wollte eigentlich gar nicht in die Kinderschiene. Der wollte für Erwachsene Puppen machen und war ja auch am Anfang seiner Karriere in diesen ganzen Late-Night-Shows und hat sich für Sesame Street damals eher überreden lassen. Und auch die Muppet Show war eigentlich für Erwachsene gedacht. Und komischerweise ist das, was dann so aus Amerika hier rüber schwappt, für die Entscheider, für die Redaktionen plötzlich Kindermaterial. Das ist ja auch bei den Simpsons so. Das kam ja auch im Kinderprogramm, obwohl das ja auch definitiv für Erwachsene eigentlich ist.
Stimmt,
Selbst South Park ist für Erwachsene. Also es sind ganz viele Formate, die hier irgendwie im Kinderprogramm gelandet sind.
Stimmt.
Und das tut ihm aber keinen Abbruch, weil, wie gesagt, ich finde, dass man Kinder einerseits auch durchaus überfordern kann. Und das, was sie nicht kapieren, das fragen sie nach. Oder kapieren es irgendwann. Ich bin ja zum Beispiel auch ein totaler Spätzünder. Ich kapiere manchmal Sachen erst 20 Jahre später. Also zum Beispiel gibt es so einen Asterix-Comic. Da habe ich eine Sache einfach nicht verstanden. Ich habe zwar drüber gelacht. Da gehen sie zu einem Psychiater, weil der Miraculix hat irgendwie, der Druide hat irgendwie was auf den Kopf gekriegt, einen Hinkelstein, und ist jetzt durchgeknallt. So, und dann gehen sie zu einem Psychiater. Und da haben sie dann im Wartezimmer einen, der denkt, er wäre ein Hund. Und der andere hat Angst davor, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. So, und dann hat er noch irgendwie einen Dritter, das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls gehen die alle rein. Und der Erste, der denkt, er wäre ein Hund, der kommt halt so wieder stehend raus. Und dann fragen sie ihn, was hast du denn dem gesagt? Ja, ich habe gesagt, er soll Männchen machen. Und jetzt ist er immer noch ein Hund, aber läuft wie ein normaler Mensch. Und der andere, der Angst hat, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt, der kommt im Handstand raus. So, mit den Füßen nach oben. Und da habe ich gedacht, der freut sich. Der freut sich, dass er geheilt ist und hat keine Angst mehr davor, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Erst, ich schwöre, 20 Jahre später habe ich diesen Comic nochmal gelesen und habe dann erst gemerkt, oh ey, der Himmel kann ihm ja jetzt nicht mehr auf den Kopf fallen, weil er ja einen Kopfstand macht. Das war der Grund. Und so habe ich das ganz oft, also nicht ganz oft, aber bei manchen Sachen habe ich das, dass es eben halt zu spät kommt. Und ich glaube, dass es das bei den Kindern genauso ist. Die nehmen das mit und verstehen es nicht. Und irgendwann, dann 10, 20 Jahre später, dann denken die nochmal dran, lachen und kapieren endlich, ach, so war das gemeint.
Ja, klar. Ich glaube auch. Also ich denke das auch. Also mir geht es auch manchmal so, aber bei den Muppets ist es mir damals ganz krass aufgefallen. Weil ich glaube, es war auch das Erste, was ich für je im Fernsehen gesehen habe als Kind. glaube, wir haben damals irgendwie in Holland gelebt, mal eine Zeit lang, und das lief dann da im Original mit Untertiteln, glaube ich. Und meine Mutter hat mich da einfach vom Fernseher, also sie hat auch gedacht, oh, guck mal, lustige Puppen. Und dann hat die mich halt einfach vor den Fernseher gesetzt und ich habe das dann konsumiert. Also so war das halt damals, ja.
Ja, und auch Leute so in meinem Alter sprechen auch davon, was sie als Kinder gesehen haben, was ihnen vor allen Dingen Angst gemacht hat. Eine Kollegin von mir, die Iris, die hat den gleichen Film, den ich auch habe, der hieß Tarantula, ein
Ja.
Schwarz-Weiß-Film. Und die Spinne wird durch irgendwelche atomaren Einflüsse riesengroß, immer größer und größer und größer. Und ja, das war ein Horrorfilm. Und da haben die mich vorgesetzt, mitten in der Nacht. Die waren irgendwie im Theater, keine Ahnung, meine Eltern. Und ich habe die mit angeguckt und ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist doch kein Kinderfilm mehr. Es ist ja schrecklich. Und dieser Wissenschaftler, der irgendwie das verbockt hat mit der Riesenspinne, der hat sich selber irgend so ein Serum gespritzt und hat sich dann so verändert. Das Gesicht war plötzlich so ganz schief. Und davor hatte
Ja,
ich unfassbare
ja.
Angst. Also es war wirklich schlimm.
Ich weiß, meine ehemalige Lebensgefährtin, die konnte in die Planet der Affen gucken, weil sie mit ihrem Vater, als sie noch jung war, der hat sie mit ins Kino genommen und hat dann gesagt, oh, hat gedacht, oh, ist ein lustiger Film mit Affen, weißt du? So. Und sie war aber noch sehr jung, also sie war, weiß ich nicht, 6 Jahre alt oder so. Und dann hat sie dieses verstörende Sci-Fi-Dystopie da geschaut, weißt du?
Naja, ich
Ne.
meine, diese FSK ist nicht ohne Grund, ne? Also.
Ja, durchaus, ja, durchaus auch. Aber sag mal so, am Anfang deiner, oder beziehungsweise dann, als du studiert hast, bei der Post gearbeitet hast, dann was wolltest du werden? Oder wenn man damals gesagt hätte, also so wäre, der liebe Gott wäre auf die Erde hinab und hätte gesagt, Carsten, du hast jetzt freie Wahl, was möchtest du werden? Was hättest du dann geantwortet?
Reich.
Ja.
Reich und mächtig.
Ja, auch
Nee,
beruflich meine ich auch.
also mein erster Berufswunsch, da war ich so 15, 14, war tatsächlich Filmkritiker. Und da habe ich bei der Zeitung in Siegen, wo ich herkomme, tatsächlich auch angefangen, Filmkritiken zu schreiben. Hatte aber natürlich keine Ahnung, wie auch mit 15. Dann hat sich das ausgeweitet, dann habe ich auch über Musik Kritiken geschrieben, über Schallplatten und so weiter. Und dann wollte ich Drehbuchautor werden, habe auch ein Drehbuch geschrieben und habe das ganz schön ausdrucken lassen, so binden lassen und so. Und bin mit diesem Drehbuch nach Köln gefahren, habe mich vor das Vier-Scheiben-Haus gestellt und gehofft, in der Erwartung, es kommt jemand raus und entdeckt mich.
Okay,
Und da habe ich
ja.
dann da gestanden und bin dann wieder nach Hause gefahren. Ein anderer Grund war natürlich auch für Siegender oder überhaupt für die ganzen Anrainer nach Saturn zu fahren. Es gibt auch andere große Plattenläden wie, was weiß ich, Mediamarkt oder so, aber Saturn war eben halt geil, weil es da alle Platten gab, die es gab. Und das immer so ein Ausflug war. Aber jetzt da zum WDR zu fahren, sich da hinzustellen mit dem Drehbuch, das war natürlich sehr grünäugig. Aber
Was
ich
war denn
wollte da
das für ein
im.
Drehbuch und was ging's denn?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Es war.
Was war das für ein Genre?
Ja, es war so ein bisschen Woody Allen-mäßig. Ich stand sehr auf Woody Allen. Und so ein bisschen war das. Ich weiß es nicht mehr, worum es ging. Ist ja auch wurscht, weil es wurde nie verfilmt.
Hast du es noch?
Jedenfalls,
Vielleicht wird es noch verfilmt. Ah.
ja, vielleicht. Naja, und dann habe ich dann da so gestanden und gedacht, so, da möchte ich rein. In dieses Haus will ich irgendwann mal rein. Komischerweise habe ich dann 20 Jahre später vor diesem Haus gestanden und hatte irgendeine Sitzung und habe mir gesagt, ich will da nicht rein. Dann habe ich dann aber auch wieder gedacht, wieso? Jetzt hör auf zu heulen, du wolltest immer, das kriegst du jetzt auch noch hin. Und es ist aber tatsächlich so, immer wenn ich in diesen Redaktionen bin, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, weil das einfach so mein Ziel war. Und ist nicht immer alles schön, auch bei der Arbeit ist es nicht immer alles schön, manchmal ist es auch eher nicht schön, aber. Die meiste Zeit habe ich wirklich Spaß daran. Und vor allen Dingen eben halt diese Zielsetzung und die sich dann auch zu erfüllen, diese Ziele, das finde ich halt auch sehr wichtig. Also sollte eigentlich jeder
Hast du mit
machen.
diesem Puppenspiel so, okay, du hast auch dann Regie, hast du gesagt, geführt, auch Drehbücher auch geschrieben für Kinderformate, gell? Auch viel auch und so.
Ja, auch für Erwachsene
Auch für
teilweise.
Erwachsene.
Ja.
Hast du dich dann dort angekommen gefühlt in dieser Profession? Also hast du dann so gedacht, ich habe vielleicht nicht irgendwie gedacht, ich werde Puppenspieler, aber jetzt bin ich Puppenspieler, aber und es ist genau das Richtige für mich.
Ja, es hat aber gedauert tatsächlich. Also wollte ursprünglich Schauspieler werden. Also neben Drehbuchautor bin ich auf die Schauspielschulen gegangen und mich da bei den Prüfungen Bin auch in einer Schauspielschule tatsächlich weitergekommen, aber ich habe mir meine Kommilitoninnen und Kommilitonen angeguckt und vor allen Dingen auch die Dozenten und habe irgendwie gedacht, das ist nichts für mich. Also gerade die Psychologie, die da mitspielt, also du wirst da als angehender Schauspieler schon auf links gekrempelt. Und ich habe mich immer gefragt, ist das was für mich? Also kann ich das? Und ich fühlte mich total unwohl. Und dann kam dazu, dass wenn du Schauspieler werden willst, natürlich auch eine Prominenz nicht unwichtig ist. Also das gehört einfach dazu, zu diesem Beruf, dass du bekannt bist, dass die Leute dich kennen und sehen wollen und wegen dir, was weiß ich, ins Kino gehen oder den Fernseher anschalten. Und mit dieser Prominenz wäre ich nicht zurechtgekommen. Also ich bin froh, dass ich jetzt als Puppenspieler im Zwielicht bin und mich hinter der Puppe verstecken kann. Ich habe so ein paar prominente, auch sehr prominente Freunde und mit denen irgendwo hinzugehen, ist anstrengend teilweise.
Also, du meinst, es würde dich selber stressen, wenn mal, dass
Ja.
man dich auf der Straße wiedererkennen würde und so?
Also,
Echt?
ja. Also, mich hat das schon mal eine Zeit lang gestresst. Da wurde ich mal erkannt. Da hatten wir irgendwie einen Zeitungsartikel. Es war zu der Zeit, wo wir mit dem Goleo-Maskottchen von der 2006 WM rumgetingelt sind. Und da hat mich die Frau in unserem Kiosk erkannt. Und die guckte mich nur so komisch an und sagte: Ich weiß, wer Sie sind. Ich dachte, oh wei, kommt, das ist jetzt mein ganzes früheres Leben raus. Ich dachte, ich wäre hier in einem Zeugenschutzprogramm und keiner kennt mich. Und das war, also ich fand das nicht schmeichelhaft, ehrlich gesagt. Und ich beobachte das, wie gesagt, bei anderen und finde das anstrengend. Aber ich habe auch gelernt oder festgestellt, dass Leute, die prominent sind, durchaus teilweise es auch sehr gerne mögen und schon unruhig werden, wenn man sie nicht erkennt. Und das ist nichts für mich. Also von daher, du müsstest jetzt gleich hier deinen Podcast löschen. Wir können ihn
Ja, ich
leider nicht
merke es gerade. Ich,
veröffentlichen,
ja.
weil aus Gründen.
Doch, wir machen das mit verzerrter Stimme und mit so einem Balken über dem Gesicht. Und so, weißt du? Bei der Sesamstraße. Dann können ja viele sein, können ja viele Leute sein bei der Sesamstraße. Mit Bert, das blenden wir einfach aus. Dann sagen wir immer, wenn du von Bert sprichst, dann sagen wir einfach immer, wenn du dann so erzählst, immer wenn ich den Düt spiele, weißt du, so machen wir das. Super Idee. Das kriege ich schon irgendwie hin. Nein, aber bist du dann sozusagen, bist du eher ein privat, eher dann so ein ruhiger, bisschen introvertierter Typ, dass du sagst, ich will so meinen Frieden und so. Und dann, wenn du die Puppe spielst, kommt das im Grunde alles raus.
Oder auch nicht, ja.
Oder auch nicht.
Ja, aber das ist tatsächlich, also diese Privatheit ist mir sehr wichtig, auch jetzt im Privaten, also klar, ich habe nicht so oft Gäste, meine Frau ist aber auch jetzt nicht so drauf, dass wir immer hier irgendwie High Life haben. Also manchmal haben wir Gäste, aber dann sind wir auch immer total gestresst hinterher, weil wir eben halt auch so ein bisschen diese Condition haben. Also wir sind jetzt nicht unbedingt Autisten, aber wir sind schon so ein bisschen
Okay.
ADS, also. Das würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall. Ist für mich zwar eine eingebildete Krankheit und auch nicht schlimm, aber so diese Symptomatik trifft auf mich zu. Und das, ja, und wenn jetzt noch die Prominenz dazu käme, dann das wäre schon. Also ich kann verstehen, dass es manche Leute gibt, die damit nicht klarkommen und zu Drogen greifen oder irgendwie zu anderen Mitteln, um eben halt diesen Hype loszuwerden. Was macht ja auch was mit einem, wenn du irgendwo hingehst und alle gucken dich an, das ist ja nicht normal.
Ja, ich hab schon mal einfach auch so Geschichten, weil du das gerade sagtest, oder Prominente, die dann sagen, warum erkennt mich keiner und so. Ich hatte auch in meiner Filmtalkshow schon, gerade fällt mir auch ein Schauspieler ein, der Matthias Hus, der kommt eigentlich auch aus Deutschland, hat in Amerika Karriere so ein bisschen gemacht in den 80ern. Mit Dolph Lundgren mal Dark Angel, irgend so ein Action-Sci-Fi-Film und so weiter. Und ich habe ein ganz langes Interview mit ihm geführt und er hat das dann so erklärt, als damals dieser Film war ein ganz großer Erfolg, jeder hat ihn erkannt und dann wurde es immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer mehr B-Movies, B-Movies, C-Movies, D-Movies, ja. Und dann war das am Anfang so, diese ersten Erlebnisse waren, er ist irgendwo reingegangen und hat gedacht, naja, ich komme hier wieder rein und kein Mensch hat ihn erkannt. Dann ist er hoch in sein Hotelzimmer, hat sich irgendwie, weil er auch so ein muskulöser Typ ist, hat sich Muskelshirt angezogen, weißt, hat gesagt, so wieder runter, wieder keiner erkannt. Hat gesagt, was ist jetzt los? Was ist los? Und das sind natürlich Probleme, die wir nicht haben, ja. Aber ich verstehe das, dass das natürlich, wenn du mal eine ganz andere Seite kennengelernt hast, ja, und die Leute überall, hey, das bist du, da, toll, Foto, irgendwie so. Und auf einmal, das ist auch, glaube ich, etwas, mit dem du echt umgehen lernen musst, ja. So, das, weil das geht voll aufs Ego auch. Ja,
Ja.
total.
Total. Ja, und diese Promikarte, die habe ich auch. Also wenn ich da den Leuten sage, was ich mache, dann ist das ja, hat das eine gewisse Prominenz, aber die ziehe ich auch so gut wie gar nicht. Also ich sage nicht irgendwie, wissen Sie eigentlich, wer hier gerade steht? Wissen Sie, mit wem Sie gerade reden? Und so. Das finde ich höchst, höchst
Mit
hoch.
der Bärtstimme.
Ja, genau. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Ja, genau. Da ich musste das einmal tatsächlich machen bei meinem Hausarzt. Da musste ich irgendwie, da brauchte ich was und habe dann gesagt, ich brauche das ganz dringend und habe dann auch erklärt, wofür. Und das war das einzige Mal, wo ich mich jetzt dran erinnern kann. Aber ansonsten ist mir das eher peinlich, weil ich dann auch immer wieder darauf angesprochen werde. Also ich musste zum Beispiel auch bei meinem Orthopäden, musste ich sagen, was ich beruflich mache, damit der einschätzen kann, warum es mir nicht gut geht. So. Und dann habe ich gesagt, ich bin Puppenspieler. Dann hat er erstmal groß geguckt und hier in Köln sagen sie dann alle, ah, Henneschentheater. Nee, das ist was anderes. So, und dann erkläre ich, was ich mache und was für eine Haltung ich dann einnehme, mit dem Arm nach oben, Kopf nach unten, gerade bei dem Pferd, was ich da bei der Sesamstraße spiele, das ist ja so ein richtiges kleines Pferd. So mit so, so, also ich, ja, wie ein Pferd, nur unten abgeschnitten. Und da muss man irgendwie mit einem Stab, muss man den Po vom Pferd halten. Und dann hat man so eine Haltung und dann muss ich den Kopf so ganz weit wegdrehen. Und diese Haltung hat man dann 8 Stunden am Tag. Und da hatte ich echt Schwierigkeiten. Da musste ich zum Orthopäden und der hat mir dann erstmal eine Diclofenac-Spritze gegeben, was mir überhaupt nicht bekommen ist. Aber dem musste ich halt erzählen, was ich mache. Und das waren die einzigen Male. Das hat ihn aber auch jetzt nicht großartig beeindruckt, ehrlich gesagt. Der wollte nur, dass ich wieder gerade bin.
Ja, aber ist dir das schon dann mal sozusagen passiert, auch mit der Profession, dass die Leute erstmal sagen, was sind sie von Beruf? Also
Ja.
wenn du gesagt hast, Puppenspieler und so, dass sie gesagt haben, wie bitte?
Genau. Ja. Also ich wollte damals in die KSK, in die Künstlersozialkasse. Und das ging erstmal gar nicht, weil die nicht wussten, was ein Puppenspieler überhaupt macht. Und bin ich ein Balletttänzer, bin ich ein Schauspieler, was bin ich eigentlich? Pantomime. Und die mussten da erstmal weil ich auch der Erste war als Puppenspieler, der in die KSK wollte, die mussten erstmal eine eigene Kategorie aufbauen, sozusagen. Und den Weg bereiten dann auch für die anderen Puppenspieler, die auch in die KSK wollten. Und ich bin ja ein sozialer Mensch, bin das auch immer noch in der KSK, weil ich es auch richtig finde, weil es eben halt Künstler unterstützt, die jetzt gerade mal berufsmäßig nicht so gut gestellt sind. Und ja, die Finanzämter haben auch immer komisch geguckt, natürlich. Was bin ich eigentlich? Bin ich ein Unternehmer, weil ich ja auch andere Sachen noch mache. Also ich bin eigentlich kein Schauspieler, so. Ich mache zwar die Arbeit eines Schauspielers, aber eben mit Puppe, aber eben halt darüber hinaus noch ein paar andere Sachen. Ja, und dann so, klar, also ich würde auch komisch gucken, wenn mir jemand sagt, er ist Puppenspieler.
Ja gut, ein bisschen mittlerweile, aber da muss man sich wahrscheinlich auch wirklich dann so ein bisschen mehr für interessieren, dass man es dann als normal empfindet. Also ich fände es jetzt nicht merkwürdig, also wenn mir es einer sagen würde, aber ich glaube, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, dann denkt man wahrscheinlich so, was ist denn ein Puppen, also genau, was macht denn eigentlich ein Puppenspieler? Oder wo macht er das? Das wäre ja die Frage. Tingelt der dann irgendwie, ist der irgendwie, oder ist der in der Innenstadt und hat dann so eine Marionette, weißt du so?
Ja, und die Leute, die haben auch zum Beispiel immer, die wussten gar nicht, dass die Figuren so groß sind. Also gerade jetzt so bei Hurra Deutschland haben die immer gedacht, die sind so klein und da tut man irgendwie den Finger so rein. Und als sie die dann
Echt?
das erste Mal gesehen haben, dann haben die erstmal festgestellt, dass die lebensgroß sind. Also so groß wie Menschen teilweise. Und ja, man kann sich das halt alles nicht vorstellen, weil man natürlich da nicht drinsteckt, ist ja klar.
Ja, na klar. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass du auch so ein bisschen nerdy bist. Die interessiert sich auch für Filme, gell? Hast du gesagt so. Und hinter dir sieht man ja auch hier ein paar Püppchen und so. Wie sind denn deine Kinder? Oder hast du mehrere Kinder oder ein Kind oder wie
Zwei.
viel? Zwei
Zwei.
Kinder, okay.
Also von denen ich weiß.
Okay, das gehen wir mal raus. Also, falls noch jemand, kann er sich auch hier melden. Ihr könnt euch bei mir melden, ich gebe das weiter. Wir bauen dann langsam Kontakt auf und kommen dann auch mit dem Kamerateam. Wer weiß, was sich noch daraus
Wer
entwickeln kann.
weiß, das wird mich auf jeden
Naja.
Fall stressen. Ja.
Nein, aber wie sind die, gehen die, sind die immer gut damit umgegangen, dass der Papa ein bisschen nerdy ist?
Ja, also ich glaube, die sind selber Nerdies. Es bleibt gar nicht aus. Also die mögen auch gerne Filme. Und die sind sehr, also wir sind als Familie, als Familienverbund auch sehr eng. Also wir machen sehr viel zusammen und haben sehr viele gemeinsame Interessen. Das finde ich auch schön, weil ich mich dann auch mit meinen Kindern immer noch unterhalten kann. Also die sind ja jetzt nun schon erwachsen und schon längst auf Augenhöhe, aber ich habe nie das Gefühl, dass die irgendwas von irgendwas reden, von dem ich absolut keinen blassen Schimmer habe und das mich auch nicht interessiert, sondern es interessiert mich alles, was die erzählen. Ich weiß nicht, ob das den meisten Leuten so geht, aber ich finde das halt schön. Ich bin dankbar dafür, dass das so ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir den Kindern auch schon relativ früh diesen ganzen Franchise-Kram gezeigt haben. Auch gute Filme, also gute Filme in Anführungsstrichen, auch ernste Filme, auch so ein bisschen Arthouse, auch natürlich, gucke ich ja auch. Aber am meisten Spaß habe ich natürlich bei diesen ganzen Nerdfilmen. Also James Bond kennen die schon von Kindesbein an. Also da habe ich auch immer überlegt mit Freunden, die auch Kinder haben, welchen Bond kann man als erstes gucken?
Ja, gute Frage. Jetzt wird es schwierig. Meine Tochter, ich habe ja auch eine Tochter, die wird jetzt 15, der erste Bond, den sie geschaut hat, war No Time to Die tatsächlich, wo dann direkt der Hauptdarsteller am Ende, Spoiler-Alarm, stirbt. Da hast du auch nicht mehr dann so Lust, die anderen zu gucken, weil du denkst so, ja, der ist ja jetzt tot. Aber
Gut,
ich.
aber er ist ja jetzt auch der fünfte, sechste Schauspieler, der ihn spielt.
Ja.
Ja. Aber ich.
Aber als Einstieg, schwierig. Was ist ein guter Einstieg für einen Bond-Film? Was sagst du?
Ich habe da lange drüber nachgedacht und weil ich den Kindern vorher schon über James Bond erzählt habe, ohne dass sie die Filme gesehen haben, weil du bist ja abends irgendwie, bist ja in einem gewissen, in einer Bringschuld. Du musst die Kinder ja ins Bett bringen. Und das geht nicht einfach so, sondern du musst ihnen ja irgendwie noch ein bisschen was bieten zum Einschlafen. Entweder liest du eine Geschichte vor, die du zum tausendsten Mal vorgelesen hast. Übrigens wieder Thema Spießer. Das sind auch immer die gleichen Geschichten, die du immer wieder vorlesen musst. Und zwar immer gleich.
Stimmt,
Ich
das
habe
stimmt.
angefangen, irgendwann mal in verstellten Stimmen zu sprechen. Dann guckte mich meine Tochter an und sagte, kannst du bitte normal lesen? Und ja,
Ah,
okay.
super.
Und dann habe ich dann halt irgendwann angefangen, die Geschichten zu erzählen von James Bond. Und was
Als
das für
gute
ein.
Nachtgeschichte.
Ja. Ja,
Ah,
ich habe
okay.
natürlich die schlimmen Sachen natürlich rausgenommen, aber ich habe so erzählt, der hatte ein Auto, das konnte tauchen, es hat sich dann verwandelt in U-Boot oder einem Auto kam hinten Tinte raus und dann hat das Verfolgeauto vollgespritzt und er konnte nicht mehr sehen. Und das Liebling, was Sie sich auch immer heute noch daran erinnern können, die Lieblingsgeschichte war halt, dass immer wenn der was Besonderes macht, kommt diese Musik. Immer wenn der irgendwie was ganz, ganz cooles James Bond-typiges macht, dann kommt dann dum 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 dum. Und die Musik kannten sie natürlich auch. Und dann habe ich überlegt, tatsächlich, jetzt ist es soweit, ihr seid jetzt 6 und 3. Ihr müsst euren ersten James Bond-Film gucken. Nein, es war später.
Ja, es wird Zeit.
Ja, nein, es war später. Es war also schon noch alles FFS. Sie war ein bisschen jünger als 12. Aber dann haben wir halt überlegt, auch mit meinen Nachbarn, die auch 2 Kinder hatten, was könnten wir als erstes gucken? Und dann kam ich auf Moonraker, weil Moonraker ist der dämlichste James Bond-Film, finde ich, weil er spielt auch teilweise im All. Also er ist wirklich dämlich. Die ganze Geschichte ist dämlich, da ist überhaupt nichts Gefährliches dran. Roger Moore ist total sympathisch und lustig.
Ja, selbst der Beißer wird ja am Ende auch gut im Großen und Ganzen, ja? Ja.
Ja,
Verliebt sich.
natürlich. Und als sie das
Ja.
erste Mal Beißer gesehen haben, weil der stößt ja am Anfang den James Bond aus dem Flugzeug ohne
Ja.
Fallschirm und dann guckt er so einmal durch die Tür, dann haben die geschrien, die haben gelacht, das ist Beißer, so sieht Beißer aus. Und immer wenn der dann kam, haben die natürlich erstmal gelacht, obwohl es eigentlich das Gegenteil sollte ja sein. Also man sollte ja Angst vor ihm haben, aber hat man ja nicht.
Ja gut, aber hat ja nicht bei Der Spion, der mich liebte, oder wo war der das erste Mal dabei?
Ja, genau.
Da war der doch, da war der ja noch gefährlich, da war das ja noch ein Bösewicht, so ein richtiger.
Ja, aber trotzdem haben die Leute sich totgelacht. Vor allem, weil er ja alles überlebt. Der landet ja im Haifischbecken und statt der Hai ihn tot beißt, beißt Beißer den Hai tot. Ich, das ist ja auch bescheuert.
Gut, er hat halt ein starkes Gebiss.
Ja, und die Leute haben, ich habe damals, das war mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe. Ich habe den im Kino gesehen, die Leute haben gejubelt, als dann dieses Atlantis, dieses Bösewicht-Schiff untergegangen ist und Beißer wieder auftaucht und dann dem Sonnenuntergang entgegenschwimmt. Der hat das alles immer überlebt. Das war natürlich unmenschlich, es war natürlich fantastisch, aber es war so lustig und wir haben uns gefreut, dass der überlebt hat.
Na klar, na klar. Aber wie fanden dann deine Kinder Moonraker am Ende? Hat es ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, schon. Ich meine, allein, dass sie was sehen dürfen, wofür sie eigentlich noch zu jung sind.
Ja, das ist aber immer sehr reizvoll. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil irgendwann, wenn sie 16, 17, 18 sind, interessiert sie das ja alles gar nicht mehr so.
Ja, klar. Und deine Tochter war ja quasi auch zu jung, weil
Absolut.
No Time to Die ist, glaube ich, ab 16, oder?
Nee, der ist ab 12. Die Bond-Filme sind alle mittlerweile, glaube ich, ab 12. Weiß nicht, ob alle, aber fast alle.
Es hat sich ja eh verschoben. Also, was man früher nicht hat sehen können, das kann man sich heute angucken. Was teilweise, ich meine, Harry Potter, die sind ja ab 6, oder?
Ja, nicht alle, glaube ich, aber die meisten. Manche sind ab 12, glaube ich, sogar. Eins, zwei
Aber
Teile.
selbst ab 12, was da manchmal so zu sehen, also wow.
Ja, vor allem auch im Gegensatz zu dem, mit dem wir groß geworden sind. Das ist ja teilweise, was früher auf dem Index war, läuft heute im Nachmittagsprogramm.
Ja, das stimmt.
So.
Und es ist aber trotzdem reizvoll und wir haben das auch bis jetzt immer durchgezogen, dass hier immer Filme, also dass meine Tochter immer Filme gucken darf, die noch nicht für ihr Alter freigegeben sind, weil das sind die besten Filme, das sind die besten Erlebnisse, weil es ist halt einfach nicht so langweilig, ja, so und reizvoll und so, ja. Wenn du 18 bist und guckst dann erst Horrorfilme ab 18, dann, oh ja, guckst halt Horrorfilme. Aber wenn du noch jünger bist, hast du einen ganz anderen, das ist spannend, ja. Ja. Na klar. Deswegen, aber ich habe das eigentlich gefragt mit deinen Kindern, weil mir geht es auch so, man zieht sich die Kinder, und das hast du ja eben auch so erklärt, irgendwie, man zieht sie sich heran, so ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen die Schnittstelle. Also ich glaube, das wird auch wahrscheinlich immer so ein bisschen so eine Schnittstelle bei meiner Tochter und mir sein, dass wir Filme beide mögen, ins Kino zusammengehen noch oder so. Eines Tages dann, wenn ich ganz alt bin, sagt sie, oh, ich gehe mal wieder mit meinem Vater ins Kino, das haben wir früher auch immer gemacht. Weißt du so, also. Und natürlich popkulturell ist natürlich, hat man einfach auch ein Thema, über das man sprechen kann eigentlich. So ist das, weil sie ja auch ganz viel weiß, weil man sie letzten Endes halt da zwangsrekrutiert hat, dass man gesagt hat, du, so, ich erzähl's dir eigentlich, ich erzähl's dir jetzt schon, du weißt noch gar nicht, um was es geht. Und die war noch ganz klein, da habe ich ihr schon irgendwie, ich glaube, da hing hier das Indiana Jones und der letzte Kreuzzug-Poster und dann habe ich schon gesagt, ja, das hier ist Sean Connery, das ist der erste Bond und so. Und die wusste und hat keine Ahnung, von was ich gesprochen habe, aber. Es war einfach wichtig, das muss man einfach wissen, ja, sowas muss man wissen.
Ja, ach schön, ja, ich freue mich immer dann, wenn ich auf andere Nerds treffe, weil ich,
Ah ja, absolut.
also ich finde auch, wir haben, das ist die beste Zeit, in der wir Nerds leben. Weil früher war ich dann allein auf dem Schulhof mit zwei anderen Nerds, heute weiß ich, es gibt eine Community und man
Ja.
kann sich treffen auf Filmbörsen, man kann, ich habe jetzt zum Beispiel vor, ich weiß nicht, ob wir sie überhaupt machen, aber zumindest haben wir vor, auch mal Cosplay zu machen, mein Sohn und ich, er verkleidet sich als Indiana Jones und ich als Henry Jones Senior.
Super, super, das passt auch sehr gut.
Ja,
Das, ich, ja, absolut. Du machst
und
einen total super Sean Connery,
ja,
auf jeden
klar, dann ziehe
Fall.
ich mir diese Brille auf und diesen dämlichen Hut und
Ja.
fliege und so und dann wollen wir mal zu irgendeinem Cosplay.
Ja, das ist geil. Und das ist natürlich aber auch so, weil mittlerweile, guck mal, es gibt ja auch, die Erwachsenen sind ja tatsächlich auch so ein kaufkräftiges Publikum, auch für Spielzeug und so. Ich meine, es gibt ganz viele auch Spielzeughersteller, die produzieren ja extra für Erwachsene Sachen, ja, das sind Püppchen oder so, alles aus unserer Jugend und Kindheit, ja, mit was wir groß geworden sind, kannst du heute dir allen möglichen Merch kaufen, Merchandise kaufen und das ist natürlich etwas, was früher zum Beispiel auch nicht so da war, ja. So, also wir sind ein kaufkräftiges Publikum.
Stimmt. Ja, also ich habe hier zum Beispiel immer noch nicht ausgepackt, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei manchen Sachen weiß ich nicht, ob ich sie auspacken darf. Also, ich habe mir von Playmobil, es gibt noch andere schöne Kinderspielzeughersteller, aber von Playmobil gibt es ja auch diese 007-Reihe. Da gibt es den DB5, den Aston Martin als Playmobil. Ich habe ihn mal nur ganz kurz aufgenommen, um reinzugucken, aber ich habe mich noch nicht getraut, das aufzubauen, weil ich immer denke, das ist vielleicht mal in 10, 20 Jahren was wert. Aber andererseits komme ich jetzt in das Alter, wo ich vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit habe, dass es noch was wert werden könnte. Also, was weiß ich, weiß, womit du in den 70ern, 80ern gespielt hast. Also, ich habe zum Beispiel Big Jim gehabt von Mattel. Und jetzt
Ja,
kommt
das kenne ich
ja,
auch,
heute ist
ja.
ja jetzt, dieser Tage ist ja Barbie rausgekommen.
Ja.
Und ich habe mit Barbie zwar nichts zu tun, aber mit Big Jim. Und
Ja.
wenn ich da heute mir so eine Figur kaufen möchte, dann kostet die ein Vielfaches von dem, was sie damals gekostet
Ja,
hat.
das ist halt
Und
wieder.
natürlich original verpackt. Also man darf die Packung nicht aufmachen, weil dann ist es schon benutzt. Also.
Ja, Big Jim war wirklich diese, ich hatte auch so einen Hubschrauber von Big Jim, der war riesig und du konntest so reingreifen und dann konntest du so den so drücken und dann hat sich der Rotor so gedreht.
Und ist bei dir auch der Mechanismus kaputt gegangen, relativ schnell?
Weiß, kann
Irgendwann
sein,
ging
vielleicht da
das
ich
nicht
zu viel
mehr.
gedrückt,
Ja,
meinst du, zu
genau.
viel?
Ja.
Also war alles sehr groß. Es gab sowieso relativ, es gab auch von Tonka oder so hieß das, gab immer so riesige Autos aus Metall oder so. Die waren riesig. Du konntest, also waren zu klein, dass du jetzt dich reinsetzen konntest, aber sie waren relativ groß, sodass du die unter den Arm nehmen musstest. So, boah, ich gehe mal runterspielen mit meinem riesigen Tonka-Car. Aber natürlich ist die Frage jetzt, wenn du das nicht aufpackst, hier James Bond, Playmobil-Auto, willst du es denn dann überhaupt in, sagen wir mal, in 20 Jahren verkaufen, wenn es dann das Vierfache wert ist? Oder willst du, sagst du dann nicht, ich möchte das behalten, das ist meins?
Ja, natürlich möchte ich das behalten. Irgendwann kann ich mich in meinem Zimmer gar nicht mehr bewegen, weil hier so viel Krempel ist. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das so, wie es verpackt ist, richtig ist. Ja, weil ich will ja nicht damit spielen, so wie
Ja, ich
früher, sondern
weiß.
ich will es ja mir
Ja.
irgendwo in die Vitrine stellen und so. Und dann ist die Frage, habe ich das lieber so verpackt? Und ich habe sowas nicht mit dem Gedanken, dass ich es dann irgendwann mal verkaufen werde. Aber teilweise gibt es ja Leute, die sammeln sowas, um zu sagen, das ist für meine Altersvorsorge. Ich kaufe
Ja,
mir ein
kommt drauf an, was
Auto
es
oder
ist.
was.
Also ich glaube, bei Überraschungseiern sind viele Leute auf die Schnauze gefallen, ja, weil das war ja früher mal richtig wertvoll, gell? Und heute ist, kannst du die ganzen Tapsi-Turtles oder was auch immer den Leuten hinterherwerfen, keiner will die mehr. Also es gab mal, ich habe irgendwann so eine schlimme Doku gesehen über so eine Frau, die total in sich zusammengebrochen ist, weil ihre ganzen Überraschungseierfiguren, die sie 30 Jahre gesammelt haben, hat nichts mehr wert waren, ja.
Kommt vielleicht wieder. Also zum Beispiel diese Star Wars-Figuren, die es gab, die erste Marge sozusagen, die waren ja
Ja.
furchtbar hässlich. Die waren ja Luke
Ja.
Skywalker, der Einzige, der einigermaßen gut aussah, war Darth Vader und die Roboter. So, aber der Rest sah echt scheußlich aus. Aber die hatte ich natürlich alle. Und wenn ich die jetzt noch verpackt hätte, unangetastet, dann würde ich für ein so eine Figur wirklich Hunderttausende kriegen. Aber das weißt du ja vorher nicht. Das ist ja.
Nee, wenn wir damals alles aufgehoben hätten von früher oder extra nochmal doppelt gekauft hätten, ja, dann und gelagert hätten, dann könnten wir da echt viel Geld mit verdienen. Aber das haben wir ja nicht gewusst.
Nee, eben. Und das ist
Hat
ja
ja
auch
keiner
richtig
uns
so.
gesagt. Ja. Und heute machen das die Leute auch. Die kaufen sich auch alles doppelt und dreifach, aber es ist dann nichts mehr wert, weil es überproduziert wurde. Ja? So, aber ich glaube, in Lego kann man noch gut investieren, glaube ich. Ich glaube, Lego ist noch okay. Ja? Lego kann man sich ganz viel Lego holen und dann.
Mein Sohn hat total viel Lego. Also er hat zu jeder Gelegenheit Lego geschenkt bekommen, Geburtstag, was weiß ich, Weihnachten, Namenstag, keine Ahnung, was es so gibt an Gelegenheiten. Und der wollte immer die Packungen behalten. Ich habe gesagt, nee, schmeiß die doch weg. Was willst du denn mit diesen Packungen? Hast es doch aufgebaut, kannst es eh nicht verkaufen. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es auch einen Markt dafür. Also wenn du die
Ja.
Verpackung hast und die Teile einfach wieder auseinanderklabüserst, dann kannst du für solche Bausätze, die es halt nicht mehr gibt, tatsächlich auch noch richtig viel Geld verdienen.
Und ich finde auch bei dieser Frage eben auspacken oder nicht auspacken, bei Sachen, die man sich kauft, ist halt so ein bisschen, was für ein Gefühl will man auch dabei haben. Manchmal, wenn man es dann nicht auspackt, hat man ja so ein bisschen das Gefühl, so dieses wie früher im Geschäft. Es steht wie früher so im Laden so ein bisschen, weißt du? So ist auch so ein bisschen so nostalgisch, fühlt sich gut an und so. Aber ich habe auch schon überlegt, bei manchen Sachen, stell dir mal vor, ich packe das in 20 Jahren aus und es ist nicht vollständig. Also es ist wahrscheinlich passiert es nicht, weil Playmobil und Lego, die achten da drauf. Aber stell dir mal vor, es wäre so. Das wäre ganz schlimm. Da fehlt was.
Mach mir keine Angst jetzt. Ich muss aufhören. Ich muss alle meine Verpackungen aufreißen.
Genau. Deine Frau ruft Carsten, was ist los? Und so, ich kann jetzt nicht. Ich muss
Sterbe
alles
ich
auf,
nicht.
auf.
Was?
Im
Ja, aber ich meine,
Wahn.
aber kennst du auch dann, wie stehst du dann zu diesen Unboxing-Filmen? Weil die mag ich ja teilweise richtig gern.
Wenn so auf YouTube Unboxing oder so,
Ja,
meinst du?
also weil ich sammle ja auch diese sündhaft teuren Hot Toys-Figuren also
Ah.
von Star Wars. Und was heißt sündhaft teuer? Aber der kostet schon
Die
einen
sind schon
so,
teuer.
ja,
Sind schon
also
teilweise.
teurer als die kleinen von Star Wars, die man früher hatte.
Ja.
Und bevor ich mir sowas leiste, bevor ich das viele Geld ausgebe, gucke ich mir dann diese Unboxing-Filme an.
Ja.
Um zu sehen, ob das sich wirklich lohnt oder ob ich, weil ich kaufe ich wahllos alles. Ich möchte nur das. Also ich habe zum Beispiel keinen Luke Skywalker, weil der, egal in welcher Form, egal in welchem Outfit einfach nicht gut aussieht. Vielleicht liegt es daran, dass der Schauspieler schon nicht so besonders gut aussieht, aber Zum Beispiel die Princess Leia und Harrison Ford, die sehen super aus. Also sie sehen aus wie echt, als hätte ich hier kleine 20 cm große Han Solos stehen. Aber dann gucke ich mir halt diese Unboxing-Filme an, um selber dann herauszufinden, ob das was für mich ist. Und dann sehe ich natürlich auch dieses Gefühl, was man dabei hat, wenn man das halt auspackt. Das vermitteln die ja ganz gut.
Ja, absolut. Und ich kann das total nachvollziehen. Da sind wir Brüder im Geiste, weil ich mache das auch. Also ich hab nicht im momentan nicht so viele Figuren. Ich habe allerdings so einen Toy-Dealer, ja, sozusagen, den Toy-Donkey, den kann ich hier auch mal erwähnen. Der ist in der
Oh
Filmelei,
ja.
der ist in der Filmelei auch immer dabei. Und der war einfach treuer Zuschauer. Und irgendwann hat er mich mal angeschrieben, hat gesagt, also wie so eine Mini-Kooperation, dass er mir einfach Figuren schickt und dadurch erwähnen wir ihn dann ab und zu und so. Und ich bestelle auch manchmal, aber der schenkt mir auch manchmal, der schickt mir einfach Figuren von NECA oder von was auch immer, aus Terminator, irgendwie Aliens, irgendwas. Und da freue ich mich immer total drüber. Das hat sich so irgendwie verselbstständigt, aber ich selber, wenn ich mir irgendwas leiste, dann. Ich bin auch immer so ein bisschen darauf bedacht, dass es wirklich wie so ein Fotorealismus hat. Hat sich ja auch mit der Zeit total verändert, dass die Figuren auf einmal wirklich richtig gut aussehen teilweise. Also wie die Schauspieler aussehen. Und dann gucke ich mir das auch immer an. Und dann gucke ich genau, was ich jetzt für ein Gefühl habe dabei, ob das genau das ist, was ich will. Und nur wenn es wirklich diesen Peak hat, ja, das will ich, dann gebe ich das Geld dafür aus. Ja. So, aber dafür brauche ich auch diese Unboxing. Das ist ganz, ganz wichtig sogar. Ja.
Ja, schön. Das ist wieder noch einer, der so ist. Ich bin nicht
Ja,
allein.
absolut. Absolut, absolut. Ist ganz schlimm, aber so ist es halt. Ich meine, naja, was soll man machen? Die einen mögen halt das, die anderen das, die einen geben das. Ich weiß nicht, ob du so ein Autonah bist. Ich bin zum Beispiel nicht so ein Autonerd, dass ich mir neue Felgen kaufe. Kaufe ich mir halt eine neue Figur,
Ja, genau. Ja, also Autos nur im Sinne von James Bond Autos.
Nur James Bond
Ja,
Autos,
also
genau.
da hätte ich auch gerne einen in groß, weißt du? Ich habe irgendwann mal hier in der Nähe hatte tatsächlich so ein Gebrauchtwagenhändler einen Lotus Esprit stehen in weiß, so genauso wie der Spion, der mich liebte. Und ich war kurz davor, dahin zu fahren und der sollte 50.000 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig, ich kenne mich nicht aus mit Autopreisen oder ich kenne mich auch nicht mit Autos aus. Aber dann habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Also wirklich nicht. Erstmal habe ich das Geld nicht und zweitens, dann steht hier vor dem Haus, weißt du, steht dann so ein Aston Martin. Nicht Quatsch, Aston Martin, Lotus Esprit. Und dann habe ich mich dann doch ein bisschen erkundigt und festgestellt, es ist auch total unbequem, dieses Auto. Man liegt da drin und der Motor ist direkt am Kopf irgendwie hinten. Und dann muss man das ja auch pflegen. Es muss ja wahrscheinlich repariert werden. Englische Autos haben ja nicht den allerbesten Ruf. Und was man sich dann da alles mit ans Bein häkelt, da habe ich gedacht, nee, also nee. Und dann hätte ich noch einen Kredit aufnehmen müssen für so ein 50 Jahre altes Auto. Stell dir mal vor. Und dann kann es nicht mal tauchen. Ich wäre damit
Na
erstmal in
gut,
den
wer
Rhein
weiß.
gefahren, hätte geguckt, ja, wo ist das denn jetzt? Wieso geht denn nicht? Das
Also
kann.
es kann schon tauchen, aber nur einmal.
Ja, genau. Dann werde ich
So.
prominent.
Ja, genau. Aber ich will noch mal ganz kurz abschließend noch mal was über die Sesamstraße fragen. Und zwar also bei Ernie und Bert, noch mal zu deinem Counterpart, also zu Ernie. Wer spielt denn Ernie? Und habt ihr dann auch so eine kreative Beziehung? Und war der auch schon vorher da oder ist er später? Also ist es ein neuer Ernie-Spieler oder?
Nee, wir haben das zusammen angefangen. Das ist
Ihr
der
habt
Martin
zusammen
Paas. Ja,
angefangen.
genau, das ist der Martin Paas und der spielt bei der Sesamstraße auch noch den Wolle, das Schaf. Und wir kennen uns auch schon ewig, auch schon seit Mitte der 90er und haben dann die Sesamstraße, sowohl die Sesamstraße zusammen angefangen als Wolle und Pferd, als auch Ernie und Bert, weil sie damals keine Spots mehr aus Amerika bekamen. Die wurden ja immer in New York gedreht und wahrscheinlich, weil Frank Oz keine Lust mehr hatte, keine Ahnung. Sie haben auf jeden Fall Ernie und Bert nicht mehr gedreht. Und dazu muss man auch wissen, dass Ernie und Bert in Amerika gar nicht mal so bekannt sind wie hier. Also wenn man hier Sesamstraße hört, denkt man immer sofort an Ernie und Bert. In Amerika ist es anders, da ist es eher Elmo und Abby Cadabby. Da sind Ernie und Bert eher so Randfiguren, Nebenfiguren. Und weil es keine Spots mehr gab und NDR, Sesamstraße Deutschland, das Recht hatte, selber welche zu produzieren, haben sie sich die Puppen aus Amerika kommen lassen und erstmal haben das andere Spieler gespielt und das wurde neu synchronisiert mit den alten Stimmen. Und dann sind sie drauf gekommen, dass sie eigentlich gerne Puppenspieler hätten, die auch die Figuren sprechen können. Also sowohl die Spots, die noch aus Amerika kommen, synchronisieren, als auch neue Sachen, neue Produktionen. Es gab ja damals auch eine Knetanimation mit Ernie und Bert im Land der Träume. Das haben wir synchronisiert. Und dass wir eben halt auch zu Live-Events die Figuren live sprechen können. Bei Auftritten zum Beispiel mit der NDR Radiophilharmonie, die wir damals gemacht haben, oder bei Presseevents, Interviews und so weiter. Und dann haben sie uns dann ausgesucht. Und seitdem machen der Martin Paas und ich das zusammen. Und wir kennen uns spielerisch sehr, sehr gut, wissen genau, was der andere machen wird und wie ich dann reagieren darf, muss, soll. Und es ist ja eingespielt. Aber wie gesagt, bei Ernie und Bert, da bringt man schon mal so das ein oder andere ein, aber eigentlich funktioniert das ja von alleine.
Also,
Also.
das heißt, vorher gab es diese Vorgaben aus Amerika, dass die gesagt haben, ihr müsst diese Szene drehen, sozusagen, diesen Spot, diesen Sketch.
Ja, teilweise. Also es war eigentlich so, dass ein Sketch aus Amerika kam im amerikanischen Original. Und der musste für die Kinder hier auf Deutsch synchronisiert werden. So, und dann sind das aber auch teilweise Sketche, die du und ich schon ewig kennen, die aber schon so alt sind und so vergammelt, dass man sie so nicht mehr senden kann. Also haben wir dann, also allein das Format zum Beispiel, es war ja früher 4 zu 3, so wenn du dich an diesen alten Fernseher, diesen Röhrenfernseher noch erinnerst, und dann kam erst 16 zu 9. Und allein das Format ist schon ein anderes. Und das haben wir dann teilweise nochmal neu gedreht. Also wir haben alte Ernie und Bert Sketche dann auch in einem anderen Umfeld, zum Beispiel beim Camping oder nicht in dem alten Zimmer von Ernie und Bert, sondern irgendwo anders, nochmal nachgedreht sozusagen und auch ein bisschen aktualisiert. Weil viele Sachen kannst du
Okay.
heutzutage nicht mehr zeigen. Also sowohl inhaltlich als auch politisch korrekt nicht. Und da musst du halt ein bisschen das der Zeit anpassen. Also im wahrsten
Okay.
Sinne des Wortes sind die teilweise wirklich gammelig.
Okay. Ja, ich weiß noch, wie das früher auch aussah, also so auch als Kind oder so, wie das, diese amerikanischen Sachen auch, so wie das einfach gewirkt hat. Letzten Endes ist es wahrscheinlich dann wirklich nicht besser geworden mit der Zeit, ja.
Also es gibt eine
Schon.
Seite zum Beispiel, Bird Through the Years heißt die, irgendwie sowas, auf der Nerd-Seite, Fandom. Da gibt es eine Seite, wo die Evolution von Bird gezeigt wird. Also der erste Auftritt. Und dann so über die Jahre, wie er sich verändert hat. Und das ist einem gar nicht bewusst, wie sehr sich diese Figur verändert hat. Die Form ist zwar immer die gleiche, die Farbe und auch die schwarzen Puschelhaare, die Monobraue, die Nase, das ist zwar alles das gleiche, aber es sieht total anders aus. Also die Augenbraue war auch am Anfang gar nicht beweglich. Und dieses kam erst so später dazu.
Meine abschließende Frage ist, und da bleiben wir auch nochmal bei der Sesamstraße, ist tatsächlich, also bist du mit Bert angekommen oder gehst du noch weiter? Oder sagst du, ich bin jetzt hier in der Sesamstraße und da bleibe ich, bis ich in Rente gehe? Oder sagst du, nee, ich möchte aber gerne nochmal was mich irgendwie verändern beruflich?
Also Ernie und Bert, die bleiben mir ja. Das mache ich so oder so, solange ich darf. Du hast keine Garantie, dass du im nächsten Jahr noch dabei bist. Das hat aber niemand. Das weiß ich, damit muss ich mich auch abfinden. Du hast auch nicht mal die Garantie, ob es die Sesamstraße nächstes Jahr noch gibt. Nur parallel mache ich natürlich schon andere Sachen. Und ich komme leider nicht dazu, mal selber eigene Projekte zu verwirklichen oder zu verfolgen, weil ich immer so viele andere Sachen zu tun habe. Ich bin jemand, der auch ganz schwer Nein sagen kann. Also wenn mich jemand was fragt, ob ich Lust habe, das und das zu machen, dann gucke ich in meinen Terminkalender, ob ich kann, und dann mache ich das. Vor allem, wenn der Reinl sagt, machen wir das. Also da mache ich eh alles. Also das weiß er auch. Ich würde alles für ihn machen. Und selbst, also wir haben auch schon mal Sachen gemacht, die waren nicht so toll. Aber da weine ich auch keine Tränen nach, weil es ist keine verlorene Zeit mit ihm und auch mit diesem Beruf nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass solange ich das noch irgendwie hinkriege, mache ich das auch. Also es gibt auch gar keinen, das ist ja das Positive auch beim Puppenspieler, es gibt ja keine Halbwertszeit. Ich habe kein Verfallsdatum. Schauspieler, die den Leading Man spielen und das Girl am Ende kriegen, die haben Schwierigkeiten, ab 40 aufwärts dann noch diese Rollen zu spielen. Die werden dann irgendwann als Väter besetzt oder als Großväter. Und ich hingegen kann ja immer noch ein Kind spielen. weil man mich ja nicht sieht, meine grauen Haare nicht, mein Bart nicht. Solange meine Stimme jetzt nicht total senil wird, kann ich das ja alles noch machen. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, was ich daran jetzt also als Grundsätzliches ändern sollte. Ja, also ich werde sicherlich noch das ein oder andere neue Projekt schreiben, angehen, vielleicht, also was alles noch so ansteht, da sind ja noch so einige Sachen in der Pipeline, aber Ernie und Bert oder Pferd oder auch Krümelmonster, die werde ich so lange spielen, wie ich darf.
Ich habe ja gedacht, vielleicht eben noch dein Drehbuchdebüt, mit dem du da vom WDR standst, ja? Hätte ja sein können, dass du da noch sagst. Oder irgendwie, ich meine, du hast gesagt, Regie ist dir zu, vielleicht dann doch zu stressig, aber so ein Film, ich finde ja auch, ein Filmprojekt ist immer reizvoll, ja. Also bevor ich hier die Filmelei und jetzt auch den Podcast dann, den habe ich ja noch nicht so lange, aber die Filmelei habe ich schon 3 Jahre, über 3 Jahre. Und der habe ich, das war auch damals so eine Alternative. Ich hatte meinen Langfilm geplant, hatte schon Schauspieler am Start, weil ich habe früher mal Kurzfilme gemacht, habe gesagt, so jetzt ist jetzt oder nie, jetzt Langfilm. Dann habe ich das geplant ganz lange und dann kam Corona, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich Film-Talkshow gemacht währenddessen und dabei bin ich jetzt halt erstmal geblieben. Aber so im Hinterkopf ist immer noch dieses, irgendwann nochmal doch vielleicht, weißt du, bevor es zu spät ist, ja.
Ja, aber wie gesagt, damit muss man sich dann abfinden. Also ich habe während der Corona-Zeit auch mich gefragt, was mache ich denn jetzt? Sesamstraße wurde ja quasi fast mittendrin abgebrochen. Ich bin dann nach Hause gefahren, unfertig und habe dann hatte noch so ein bisschen technisches Equipment dann angefangen, kleine Spots selber bei mir im Keller zu drehen. Auf Anfrage aber auch von den Redaktionen, weil die ja selber nicht mehr produzieren konnten. Habe ich mit meinen Puppen, Knolle und Dackel unten im Keller so kleine Spots fürs Internet gedreht und quasi noch weiter Geld verdient. Nicht so viel wie sonst, aber eben immer noch Geld. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass allein der technische Aspekt mich schon interessiert, also Kamera führen und so weiter. Und dass ich selber für mich Regie führe, sehr gerne und selber das alles mache, weil ich eben halt keinen Druck habe. Ich habe das ja gesehen, viele, also zu so zwei, drei Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, die sind ja auch quasi zu meinen Freunden geworden und wir haben uns oft darüber unterhalten und die können das. Die haben diese innere Verlässlichkeit, diese innere Sicherheit, diesen Druck standzuhalten. Und ich finde, also ich hatte zum Beispiel so eine Phase mit um die 40, da habe ich mich auch gefragt, hast du eigentlich hast du alles geschafft, was du so schaffen wolltest? Oder fehlt da noch was? Wär's vielleicht doch lieber Schauspieler geworden, wärst jetzt berühmt und Millionär, was weiß ich. Und
Ja,
da hatte
Herzchen
ich so,
Lotus vor der Tür.
ja, genau, und müsste keinen Kredit aufnehmen, sondern ich hätte dann auch noch vielleicht einen Aston Martin und sowas.
Ja, genau.
Ja, aber diesen Zahn muss man sich tatsächlich dann ziehen, weil man genau das gemacht hat, was man machen konnte. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, weil ich zu faul war oder keinen Bock hatte oder so, sondern ich habe genau das ausgefüllt, was ich als Rahmen so im Leben mitgekriegt habe. Und das ist ja mal das Wichtige, dass du diesen Rahmen füllst und nicht darüber hinaus versuchst zu gehen und dann scheiterst, wobei das geht auch, aber ich finde immer wichtiger, dass du das, was du an Möglichkeiten hast, ausfüllst, weil sonst wird es peinlich. Also wenn ich als Schauspieler vor die Kamera gehe, aber überhaupt gar kein Talent habe, dann kann ich vielleicht berühmt werden und vielleicht auch viel Geld verdienen, aber es ist irgendwie peinlich. Und diese Peinlichkeit wollte ich mir nicht geben. Also ich mache nur Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie hinkriege und die ich auch garantieren kann, hinzukriegen. Also Sachen, von denen ich weiß, dass das in die Hose geht, die fasse ich nicht an. Also nicht mehr, habe ich früher mal gemacht, aber man lernt ja auch.
Ja, wobei ich glaube, es gibt ja schon Schauspieler, die sind berühmt, aber es ist trotzdem ein bisschen peinlich, dass sie es sind. Aber ich glaube, die merken es gar nicht. Deswegen, wenn du es jetzt nicht gemerkt hättest, weißt du,
Weißt du? Ja, genau.
dann.
Ja.
Ja.
Und
Aber.
diese Selbstreflexion, die habe ich, die ist manchmal auch schwierig. Aber ich finde es gut, weil man ja eben halt nicht peinlich wird. Wahrscheinlich bin ich total peinlich, nur keiner sagt es mir.
Ja, ein
Aber
bisschen peinlich ist schon.
aber naja, egal. Dann weiß ich es
Nein,
auch nicht.
bist
Es
du
ist ja auch
nicht.
gut. Unwissend zu sterben ist ja auch eine schöne Sache.
Nein, du bist gar nicht. Null peinlich. Und es war wunderbar und großartig, mit dir zu sprechen. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Total. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass es noch so jemanden gibt.
Ja, aber soweit ich weiß, der Martin, der hat doch auch mal, der sagt doch auch immer dann, ich kaufe mir das ganze Zeug irgendwie auf eBay wieder zurück, was ich irgendwann mal, irgendwann wollte ich es loswerden, jetzt kaufe ich es mir wieder zurück und Der sammelt ja auch ganz schräge Sachen auch. Ja.
Auch, ja.
Teilweise.
Also die Sammelleidenschaft haben wir ähnlich, aber ich glaube, der Martin ist mehr tatsächlich Muppet-Fanboy.
Ja.
Bin ich nicht. Also ich mag die Muppets sehr gerne, aber ich bin tatsächlich so Star Wars, James Bond. Also alles Sachen, die mit der Reihe eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Also wir treffen uns immer in der Mitte, weil wir gerne Puppen spielen. So.
Ja, das ist immer, wenn ich mit Martin eine Sendung mache in der Filmelei, dann wir haben natürlich auch über Muppets angefangen, dann haben wir Roger Rabbit gemacht, also Solo, dann ist er oft in so Gruppentalks, wo noch andere Comedians, Kabarettisten dabei sind. Da haben wir einmal jetzt, also das Letzte, was noch nicht online ist, ist Slapstick. Was haben wir noch? Gar Pixar natürlich auch. Also man muss dann immer so ein bisschen gucken auch, weißt du, wo der Martin sich wirklich. Alfred Hitchcock haben wir auch gemacht. Das mag er auch noch ganz gerne. Ja. So, also wo er sich so ein bisschen reinversetzen kann. Eigentlich so ein bisschen alles von früher. So auch so alles, was so ein bisschen harmloser auch ist, sage ich mal. Jetzt kein Horror, kein Sci-Fi oder sowas. Ja, das ist nicht so. Das turnt ihn nicht so an. Ne? Also dann, ganz offiziell, bleib noch dran, aber ganz offiziell vielen lieben Dank, lieber Carsten. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und dann hoffentlich bald in der Filmelei.
Oh ja, danke dir auch für die Einladung. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal über den Weg laufen.
Wunderbar, so machen wir das.